Manchmal fragen mich die Leute auch so, was ist das Thema von deinem Podcast? Und um ehrlich zu sein, kann ich das manchmal gar nicht so wirklich beantworten. Und für heute könnte ich das auch nicht in das Raster stecken, weil es ja ganz, ganz oft Medien, Marketing, Agentur, dann hatten wir aber schon auch mal Jens Jessen da als Kriegsreporter. Und heute habe ich eine Frau bei mir im Podcast, die eine ganz, ganz interessante Geschichte hat und vielleicht gar nicht so ins Businessumfeld passt. Aber mir war es so wichtig, dass wir auch sprechen, weil sie ein unglaubliches Leben hat, weil sie eine unglaubliche Aufgabe annimmt. Und weil ich so verwundert war, dass ich von der Organisation, für die sie arbeitet, noch nichts gehört habe. Hannes Zwetschge heute am Mikrofon mit.
Claudia Peppmüller vom
Claudia, ich
Friedensdorf
freue mich.
International.
Genau, Friedensdorf International. Da kann ja jetzt jeder vor den Geräten mal überlegen, ob er das schon gehört hat. Und das Intro hat uns mal wieder Frank-Lothar Lange gemacht. Ihr seid schon lang verbandelt. Und er hat gesagt, die Claudia, die musst du kennenlernen. Das ist ein unglaublicher Mensch, die tut so viel für die Menschen, würde ich erstmal sagen. Claudia, wenn ich dich auf einer Veranstaltung treffe und dann sage ich, was machst du denn? Was arbeitest du denn? Was antwortest du da?
Da würde ich sagen, ich arbeite erstmal für Kinder weltweit. Und wir holen ja seit 1967, und deswegen schockiert mich das, dass du auch noch nie von uns gehört hast, holen wir Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland, sprich erstmal nach Oberhausen. Und ja, das ist so mein Job. Zum Teil fliege ich mit, also ich mache nicht alle Länder mit, aber da holen wir auch die Kinder und sehen vor Ort die Situation. Ich bin jetzt auch viel mit meiner Kollegin in der Projektarbeit weltweit verhaftet, weil wir wollen ja auch was ändern vor Ort für die Kinder. Die medizinische Versorgung ist zum Teil wirklich ganz schlimm. Also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist nicht für jedes Kind selbstverständlich, wenn es einen offenen Knochen hat, dass es auf der Intensivstation liegt, geschweige denn an Schmerzmittel kommt oder an Antibiose, an eine vernünftige Behandlung. Ja, das ist eigentlich dann unser Job hier im Friedensdorf. Ich bin ja nie alleine.
Ja, wie bist du da hingekommen? Das haben wir oft jetzt, wenn wir so über Business reden, dann geht es immer so über den Lebenslauf. Irgendwann war ich mal in der Schule und dann irgendwo muss ja diese Idee dann auch mal herkommen, dass es in so eine Richtung gehen kann.
Genau, eigentlich habe ich Sozialarbeit studiert, also gar nicht Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin kein gelernter Medienprofi.
Das muss man jetzt dazu sagen, soziale Arbeit passt ja dazu, aber du bist da eigentlich in der Presse, also Presse machst du
Ja,
eigentlich.
genau. Ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Hätte ich mir auch nie zugetraut, ehrlich gesagt. Ich habe immer gedacht, ich bin dafür zu schüchtern oder zu aufgeregt, was auch tatsächlich am Anfang war, als ich die ersten Veranstaltungen besucht habe, wo ich Menschen über das Friedensdorf von der Bühne aus berichten musste. Da habe ich gedacht, mein Herz steht hier. Inzwischen gewöhnt man sich daran. Naja, gekommen bin ich auf jeden Fall dazu über meinen Ex-Mann. Der Altchirurg, inzwischen ist er berentet, in einer Klinik gearbeitet hat, und dort lagen zwei afghanische Kinder, um die er sich auch über sein Maß hinaus gekümmert hat, ne, im Krankenhaus. Und da hat er dann gesagt, komm mal mit. Ja, und was soll ich sagen? Ich fand die Kinder, oder finde die immer noch, so tapfer, und habe gedacht, meine Güte, die machen so viel mit, sind weg von Mama und Papa und trotzdem so lebensbejahend und froh und lustig. Und das hat mich irgendwie wirklich geflasht. Und da ich damals zum Studienende, heute ist das ja alles ein bisschen anders aufgeteilt, noch ein Anerkennungsjahr machen musste, wo ich eigentlich schon bei der Stadt Essen gesetzt war, da hatte ich auch schon einen Platz, habe ich mir überlegt, ich frage einfach mal im Friedensdorf, ob die mich annehmen dafür. Und ja, so bin ich dann hier hingekommen.
Hat geklappt.
Hat geklappt.
Und war aber, also es war von vornherein für Pressestelle gedacht oder bist du
Nein,
an
nein, nein,
einem?
nein. Ich habe erstmal, auch war ich in unserer sogenannten Krankenhausabteilung, die regelt alles in Deutschland rund ums Kind, aber auch im Ausland. Und da haben wir zum Beispiel, oder suchen wir heute noch, immer Freibehandlungen für die Kinder in Krankenhäusern gesucht, dann die Betreuung der Kinder übernommen, die aber eine völlig andere war als heute. Also damals haben wir die Kinder in Empfang genommen am Flughafen, wenn sie verletzt hier ankamen. Dann sind sie in die Klinik gegangen, so wie meine beiden, die ich damals kennengelernt habe, Schau und Mahmut. hießen sie, und sind dort erstmal auch wirklich eine ganz, ganz, ganz lange Zeit geblieben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man ein Kind ein Jahr zum Teil im Krankenhaus liegen hat. Und die kamen dann erst ins Friedensdorf, um wieder in ihre Sprache zu kommen, wenn sie fast fertig waren mit der Behandlung. Also da hatten wir einen Arzt, der hat da nur noch Pflaster mal kleben müssen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Das ist heute komplett anders. Naja, aber auf jeden Fall, da habe ich mich erstmal eingefunden. Und das war schon wirklich eine krasse Erfahrung auch. Ne?
Aber also das zeigt jetzt auch, weil du sagst, die kamen erst dann ins Friedensdorf. Also es gibt diese stationäre Behandlung.
Genau, wir haben eine Heimeinrichtung.
Genau. Okay.
Also das wissen die meisten auch nicht, dass wir eine Heimeinrichtung führen, was elementar wichtig ist für die Kinder. Es gibt ja auch Organisationen in der Vergangenheit oder auch heute noch, die dann in die Gastfamilien die Kinder so lange zur Betreuung geben. Dagegen haben sich aber die Gründer des Friedensdorfes damals nicht für entschieden, weil sie sagen, es ist besser, eine Art Großfamiliensituation zu leben, weil viele Kinder auf dieser Welt ja auch so groß werden noch.
Das
ist ja eher, ja genau, wir haben ja eher nur ein, zwei Kinder, aber das ist in den Ländern, aus denen wir holen, zum Beispiel Afghanistan, Angola oder Tadschikistan, da sind ja noch richtige Großfamilien, was ich toll finde. Mhm. Und da ist das dann schöner für die Kinder, wenn die unter sich, ne, miteinander das hier weiterleben können.
Ja.
Ne,
Das war, glaube ich, die Geschichte, die mir Frank auch so erzählt hat. Da ruft mich dann nochmal an und sagt, Mensch, ich fäng gerade an die Claudia, die musst du kennenlernen. Und dann hat er eben, glaube ich, genau von diesem, um sich das mal bildlich vorzustellen. Mhm. Also ich finde das ja, ich habe gerade so Wochen, wo ich so merke, in welchen Bubbles wir auch so sind. Ne? Vielleicht irgendwo mal kurz auszuholen. Meine Freundin hat gestern so auf so einer Open Stage gesungen, ne? Mit einem Musiker zusammen. Und da waren lauter Leute, 40 Kilometer weg von Augsburg, und da war ich gesessen. Und dann habe ich auch schon immer den nächsten Tag so im Blick. Und dann denke ich mir, ey, was in meiner Branche los ist, ne? Worüber wir uns Gedanken machen, über KI, über was weiß ich was. Und da war ich in dieser Open Stage und sehe da sind die Leute, da war niemand, der sie jemals darüber nachgedacht hat. Der vielleicht gab es fünf, die mal ChatGPT bedient haben. Und dann fällt mir ein, dass wir heute sprechen, und dann denken wir schon mal, was wir für Probleme haben. Auch noch so ein Beispiel aus dem Alltag gestern. Da waren wir an der Uni in Augsburg, haben wir gepitcht für eine Werbekampagne. Und dann steht auf dem Weg zurück der Bücherbus. Und da wurde mir wieder bewusst, in was für einem guten Land wir leben. Wie gut geht's uns, dass es einen Bus gibt für die Ortsteile, wo es keine Bibliothek gibt. Ne? Und das verwundert mich immer. Das hatten wir jetzt auch ganz kurz ein paar Minuten, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, wie viele Leute sich aufregen, wie schlecht es uns geht oder wie sie sich vielleicht auch über deine Arbeit oder über eure Arbeit aufregen. Also wir leben ja in einem wahnsinnigen Luxus, und dann kommt der Frank mit der Geschichte von dir und hat mir erzählt, dass du da auch eben im Einsatz bist und mal so ein Mädchen irgendwie vom Berg gerettet hast mit dem offenen, der Knochen schaut raus aus dem Oberschenkel. Kannst du uns da mal in diese Lebensrealität holen, um auch zu verstehen, wie wichtig diese Arbeit dann auch ist, ne?
Interessant für dich den Berg vom Frank.
Okay.
Also wir haben natürlich auch Länder wie Afghanistan und Tadschikistan, wo ganz viele Berge sind. Also ich glaube, er meint, dass die oftmals wirklich aus entlegenen Gebieten in die Hauptstadt des jeweiligen Landes kommen. Zum Beispiel in Afghanistan ist das tatsächlich so, dass Eltern unter widrigsten Umständen manchmal sogar Wege auf sich nehmen, die für uns kurz sind. Ne? 100 Kilometer ist ja für uns gar nichts. Aber für die ist das schon wirklich eine Himmelreise, ne? Wo sie ein paar Tage brauchen, um ihr verletztes Kind bei der Partnerorganisation vorzustellen, wenn wir da sind. Mhm. Ne? Und was heißt retten? Also das Schlimme ist, wir sehen Kinder, wo sie teilweise denken, meine Güte, nee, warum liegt dieses Kind vor ihnen und schreit nicht, ne, vor Schmerzen? Also allein das ist ja jetzt schon für uns wirklich extrem krass zu sehen, wie tapfer die selbst mit ihrem Riesenleid, da läuft der Eiter raus, da läuft Blut raus. Wir hatten ein Kind kürzlich, das hatte vom Oberschenkel bis zum Unterschenkel keine Haut mehr, weil es unter, ne, und das war ganz widerlich verbunden, ganz festgebacken. Und dieser Junge, völlig abgemagert, guckt sie noch an und sagt, danke, ne, dass ihr hier mich anschaut. Und den haben wir ja auch mitgenommen nach Deutschland. Das sind natürlich dann auch immer Situationen, ja, da retten sie auch ein Menschenkind. Ne? Wir wissen auch, dass viele, die zum Beispiel an Knochenentzündungen leiden, wenn die nicht behandelt wird, geht die oftmals auch bei vielen Kindern einmal durch den ganzen Körper und irgendwann sind sie tot, ne, auf einem elendigen Weg. Aber wir können halt nicht immer allen helfen. Und ich glaube, das ist eher das, was uns belastet in dem Moment. Ne?
Also es gibt vor Ort, hast du gerade gesagt, es gibt die Partnerorganisation, die das vor Ort organisiert quasi. Und dann
genau.
Müsst ihr ja
also auswählen.
Jetzt ist ein ja. Flug, jetzt fliegen wir da, ja. jetzt geht's los. So.
Richtig, wir fliegen dann rein.
Flugzeug oder?
Wir chartern zweimal im Jahr inzwischen ein Flugzeug, einmal nach Angola und einmal nach Afghanistan und nehmen auf diesem Flug, wenn es geht, auch Kinder noch mit aus Tadschikistan, aus Usbekistan, aus Kirgisistan. Und es ist in jedem Land die Abfolge der Kinder, die man letzten Endes mitnimmt, also die Auswahl, das Auswahlprozedere ein anderes. Wir haben Länder wie Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, wo ein Team schon reinreist und Kinder, also Kinderunterlagen mitnimmt, weil die ganz andere Erkrankungen haben als zum Beispiel die Afghanen oder die Angolaner. Also da ist weniger die Akutverletzung ein Thema, weil die kriegen sie gut versorgt. Da sehen wir so gut wie nie eine Knochenentzündung, sondern haben dann eher das Problem mit Zustand nach Verbrennung. Weil im asiatischen Raum oder auch in Angola sind die Küchensituationen völlig anders als bei uns. Also da wundert man sich, wie die noch kochen. Also die haben nicht so einen Herd, wie wir den kennen, sondern in Tadschikistan stand zum Beispiel auf dem Balkon so was wie ein Campingkocher und da drauf ein heißer Topf mit heißem Öl, ne, innen drin. Und wenn die Kinder klein sind, schütten sie das dann schon mal über sich. Oder in Afghanistan wird noch mit Erdöfen gekocht, ne? Oder eben mit ganz dubiosen, ja, Anschlüssen, Gasanschlüssen an so zwei Platten. Und wenn die alt sind, dann explodieren die schon mal. Und dadurch werden die Kinder oftmals eben oder kommen oftmals eben mit Zustand Nahverbrennung auch zu uns. Mhm. Ne? Und dann kann man schon mal die Unterlagen mitnehmen und ein Krankenhausbett suchen aus diesen Ländern, die ich gerade gesagt habe. Das ist anders in Afghanistan. Da müssen wir ad hoc entscheiden. Jetzt, du kommst mit, stellen dann die Unterlagen für ein Visum. Auch das ist ja elementar. Man kann ja nicht einfach reinfliegen und sofort sagen, wir nehmen 20, 30, 40, 50 oder 70 Kinder mit, sondern da kommt ja noch das Prozedere des Visa-Verfahrens dazu. Und das ist dann teilweise eben unterschiedlich pro Land. Was immer gleich ist, dass die Partner alles organisieren. Ne? Mhm. Okay. Ohne Partnerorganisation vor Ort geht gar nichts. Die sind elementar wichtig.
Weil ihr ja auch nur zweimal im Jahr dann da seid. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, so, jetzt sind wir da, sondern die müssen ja auch wissen, wen habe ich jetzt gerade. Muss ja auch eine gewisse medizinische Auswahl stattfinden am Ende.
Wir haben ja auch immer, das heißt, die Partner sind aus zweierlei Gründen oder dreierlei Gründen wichtig. Einmal sind sie wichtig, um uns die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, wo man Kindersichtungen macht. Manchmal reist man auch durchs ganze Land, also Tadschikistan, Usbekistan, da hat man unterschiedliche Stellen, wo man Kinder anschaut. In Afghanistan ist es der Hof des Roten Halbmondes. Das ist, die haben so einen kleinen Theatersaal, da läuft das dann da drüber. Oder bei Kimbolea Mbemba in Angola, die haben auch ein Büro, wo das dann da drüber läuft. Dafür sind die Partner einmal elementar wichtig. Dann auch, was die Kommunikation angeht mit den Eltern Also auch im, wenn die Kinder schon in Deutschland sind, sie können die Sprache, sie haben die Eltern vor Ort. Und wenn die Fragen haben, wie geht's denn meinem Kind in Deutschland, ist immer erst der Partner anzusteuern. Dann sind sie elementar wichtig für die ganze, ja, auch, dass wir einen ehrenamtlichen Arzt vor Ort haben. Es ist ja, wir denken ja immer, die können nichts, die Ärzte. Das ist ja völlig falsch. Also die sind auch sehr wohl im Bilde, was geht bei uns im Land, was muss man gar nicht ausfliegen. Ne? Angola zum Beispiel, die haben Lippen-Kiefer-Gaumen-Programm. Also die sind ja teilweise auch sehr ausladend, die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Die brauchen wir aber nicht mit nach Deutschland nehmen. Dafür können wir andere Kinder mitnehmen. Also sie haben ja die Lage vor Ort besser im Griff als wir. Ne? Mhm. Und das ist ohne Partnerorganisation on the ground, würden wir auch die ganze Logistik drumherum nicht hinkriegen. Jedes Land gibt uns zum Beispiel die Start- und Landeerlaubnis umsonst. Ne, auch das regelt der Partner. Und das elementar Wichtigste ist, er regelt auch die Rückkehrgarantie. Egal, welche Regierung gerade ja vor Ort ist, oder wir haben ja zum Beispiel auch die Machtübernahme der Taliban erlebt, es geht dann weiter durch die Partnerorganisation. Ne? Und das ist wichtig für uns.
Ich stelle mir das unglaublich schwer im Aufbau von so einer Organisation vor, weil natürlich das Leid ist dann enorm groß, aber es gehört natürlich schon auch viel dazu, sein Kind Fremden zu geben. Das, also es ist ja auch, ich stelle es mir jetzt allein aus der hier Perspektive vor. Du steigst da, du jetzt zum Beispiel, wenn du mit dabei bist, steigst in den Flieger, fliegst das erste Mal in ein Land, wo du dich nicht auskennst, aber jetzt ist das ja ein Kind und eine mega aussichtslose Situation auch so, ne? Dass da dein Kind, du siehst, dass es schwerst verletzt ist, jetzt kommen da fremde Leute, wo auch eine gewisse Distanz vielleicht auch immer zu Medizinern und Medizinerinnen ist, und dann wird dieses Kind ausgeflogen.
Also ich bewundere die Eltern da maximal, was sie erstmal schon aushalten mussten. Das ist ja einer der Gründe, warum sie uns dann hinterher auch das Kind anvertrauen. Schauen Sie mal zu, wie sie ein Jahr lang wimmerndes Kind meist auch in ihrem, und die Umfelder sind ja, das sind ja nicht so Häuser wie bei uns. Das sind zum Teil Lehmhütten oder Slum, im Slum einfach ja Blechhütten, wo die Kinder liegen. Und sie können nichts für ihr Kind tun, außer punktuell, wenn sie mal Geld haben, Verband umlegen. Oder weil sie auch nicht das Geld haben für eine medizinische Versorgung in der Klinik. Also was die schon mitgemacht haben. Und dann haben sie von, das ist ja manchmal auch wirklich lustig, wie die von uns hören, gehört, da gibt's eine Organisation im Land, die nimmt mein Kind mit und versorgt es dann adäquat. Mhm. Dieses Vertrauen zu haben, dass wir auch ihre Kinder nicht verbiegen. Wir haben ja zum Teil auch eine andere Religion, muss man ja auch sagen. Das ist oft wirklich Verzweiflung und die mit verbunden mit der großen Hoffnung, wieder ein gehendes Kind, ein fröhliches Kind, ein ja gesundes Kind wieder zurückzubekommen. Also das betrachten wir als unglaublichen Vorschuss, den wir auch nicht enttäuschen dürfen. Mhm. Ne? Mhm.
Ja, und jetzt muss man sich, finde ich, schon auch nochmal in das Kind versetzen, gell? Klar, da ist ein großer Überlebenswille, den wir Menschen ja alle in uns tragen, aber es ist ja trotzdem vogelwild, gell? Also kommst du aus einer Lehrmitte in Afghanistan, bist schwerst traumatisiert wahrscheinlich auch nach so einem Jahr, und dann wahrscheinlich haben die auch noch nie ein Flugzeug von innen gesehen davor oder viele davon, und dann geht das ist ja ein Riesenabenteuer auch oder eine riesen Stresssituation auch so, ne?
Ja, erstmal auch die Trennung. Also deswegen ist auch elementar wichtig, dass wir vor Ort sind. Wir könnten ja auch über die Ärzte sagen, schickt uns die Unterlagen und wir machen das von der Ferne. Das geht ja inzwischen. Das ging vor 50 Jahren nicht, ne, oder 40. Aber das ist der Punkt. Wir machen uns ja auch schon mit den Eltern bekannt, ne? Zum Beispiel habe ich viel mehr Zeit inzwischen, wenn die Sichtungen in Afghanistan sind, oft in den Theatersaal zu gehen, mich mit den Eltern vertraut zu machen. Und das ist dann auch, das merkt man auch dann hinterher beim Abschied, bei der Trennung. Ja, es fließen Tränen, ganz viele sogar. Aber die Eltern drücken einen vorher und sie sehen in jedem, in jeder Mama, in jedem Papa wirklich dann Danke, ne, dass, dass ihr das trotzdem macht. Ja, es fällt uns jetzt schwer, uns zu trennen, auch den Kindern. Da, da mache ich keinen Hehl draus, es ist nicht schön. Ne? Aber die Kinder, das finde ich immer wieder spannend, haben tatsächlich das, was du beschreibst. Zwischen die hängen zwischen, oh Gott, was erwartet mich jetzt? Und der totalen Neugier. Das ist so, was wir immer auf den Wegen dann feststellen, dass das dann doch irgendwie das überwiegt. Ich sage immer, das ist wie eine ängstliche Neugier. Ne? Mhm. Und man darf nicht vergessen, es kommt ja kein Kind alleine mit uns, ne? Sondern sie sind ja auch in einer Gruppe unterwegs. Auch das macht eine Menge aus. Und mit ganz viel Glück haben sie innerhalb dieser Gruppe Wiederaufnahmen. Also wir schicken ja auch Kinder zwischendurch nach Hause, wenn wir wissen, das Metall muss ein Jahr drin bleiben. Dann braucht kein Kind hier sein im Friedensdorf, sondern dann ist besser, wenn man wieder zu Mama und Papa kommt. Und wenn sie die mit an Bord haben, das ist Gold wert. Die erzählen dann, ja, die können alles erzählen. Mhm. Ne? Und nehmen auch ganz viel Angst. Ne? Mhm. Ja, das ist immer.
Wen habt ihr da alles im Gepäck? Also jetzt da müssen ja auch Dolmetscherinnen, Dolmetscher dabei sein, logischerweise, oder?
Also wir haben immer den Arzt aus dem jeweiligen jeweiligen Land mit im Gepäck, wie du das so schön sagst. Und wir trainieren im Vorfeld mit den Eltern eine Zeichensprache, mit den Eltern und den Kindern. Da gibt es immer ganz ein Zeichen, was auch so das Eis bricht. Ne? Und zwar dieses hier, Daumen hoch. Mhm. Daumen hoch heißt nicht, es ist alles okay, ne? Sondern das heißt in unserem Fall Pipi. Ich muss Pipi. Mhm. Weil wir haben ja auch unsere Leute als Betreuung mit an Bord und wir können kein Dari, Pashto, Portugiesisch, Tadschikisch, was auch immer. Ne? Und die Kinder können auch nicht, auch das denken immer viele, kein Englisch. Ne? Oder wenn, dann nur haben sie Brocken gelernt. Ne? Es ist ganz selten. Und von daher ist das absolut hilfreich, diese Zeichensprache im Vorfeld zu üben. Und spannend ist, selbst wenn wir Kinder haben, die vor 2 Jahren gekommen sind, die können die bis heute. Das ist, vielleicht dauert der ganze Prozess des Beibringens max eine Stunde, aber das haben die irgendwie so verinnerlicht, das ist toll. Und somit wissen sie auch auf dem Flug, was Sache ist. Ob ein Kind Schmerzen hat, ob es Pipi machen muss oder vielleicht mal groß, ne? Dann kann man schon dementsprechend Sachen mitnehmen. Also das ist so die Erstkommunikation. Und wenn sie dann im Friedensdorf angekommen sind, auch das hat sich ja eklatant verändert, wir nehmen ja bis auf vielleicht 2, 3 Kinder, die direkt vom Flughafen aus in die Klinik müssen, erstmal alle mit ins Friedensdorf. Wir haben ein riesen Medizinzentrum. Und wir kommen da den Kliniken sehr entgegen, weil wir quasi in unserer Erstaufnahme die Kinder isolieren und schauen, was ist noch mit an Bord ne, an Krankheiten. Hepatitis oder Tuberkulose, Malaria, was auch immer. Ne, das testen wir erstmal und da bleiben sie dann auch erstmal unter sich. Auch das nimmt erstmal viel Angst. Mhm. Ne?
Aber dass man das jetzt mal so greifen kann, wie viele Leute arbeiten bei euch?
Also insgesamt, wir haben ja auch noch einen Sachspendenbereich. Wir sammeln ja auch Kleidung, nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene, Trödel und so weiter, sind wir bei circa 160. Ne? Wir haben natürlich für den Heimbereich einen größeren Schlüssel, weil die Kinder sind rund um die Uhr betreut. Wir haben ja auch Kinder, die nachts zur Toilette müssen, aber vielleicht nicht selber laufen dürfen. Da muss natürlich dann auch jemand helfen. Also bei uns wird nicht geschlafen, wie in einem deutschen Kinderheim. Da war man ja immer froh, wenn die um 10 Uhr ins Bett gingen, ne? Damit man ein bisschen Freiheit hatte. Also das ist hier nicht. Es ist rund um die Uhr wirklich immer jemand da. Mhm.
Ich komme nicht über den Punkt drüber, warum ich da noch nie was davon gehört habe. Das gibt's
Ja,
doch
ich
nicht.
auch nicht. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Wir hatten schon sämtlich große Sender hier. Jetzt zum Schluss hat Arte auch nochmal einen riesengroßen Beitrag über uns gemacht. In der Vergangenheit Spiegel TV. Also wir waren eigentlich querbeet durch alle Medien,
Das
ne?
ist natürlich so ein bisschen dieses lineare
Dorf.
Fernsehproblem, ja.
Ne, oder
Also.
dieses Dorf im Namen. Vielleicht, also das stelle ich tatsächlich immer wieder fest, dass viele uns zu SOS Kinderdorf zählen. Ne? Und dann ist das einfach damit abgehakt.
Ah,
Ne?
dann legt man es da rein und sagt,
Dann
kenne
legt man
ich.
es da rein, also ist mein blanker Verdacht. Ne?
So, jetzt ist es wahrscheinlich zu großen Teilen spendenfinanziert, oder?
Nur, also die Einzelfallhilfe und die Projektarbeit, also da fangen wir innerhalb der Projektarbeit, suchen wir inzwischen auch, oder versuchen wir, dass wir an öffentliche Mittel kommen. Aber der komplette Bereich, was die Kinder betrifft, hier in Deutschland, die ganze Einzelfallhilfe ist spendenfinanziert. Also anders als in einem deutschen Kinderheim, da kriegen sie ja die sogenannten Tagespflegesätze bezahlt. Das bekommen wir nicht für unsere Kinder, auch wenn wir alle Ämter an unserer Seite als Kontrollbehörde haben, weil das Visum eines jeden einzelnen Kindes nur zur medizinischen Versorgung ausgestellt wird. Das heißt, keine Rechte, keine Pflichten, ne? Und damit sind wir dann raus, was die, ja, dass irgendwie die Bundesregierung oder Länder, wie auch immer, für die Kinder aufkommen.
Das ist auch witzig. Du hast schon gemerkt, in welche Richtung ich abbiegen will. Also, es hat mich jetzt auch interessiert. Ich habe einen so einen Vogel, den habe ich mittlerweile blockiert. Der hat unter jedem Video bei mir, was überhaupt gar nichts mit dem Kontext zu tun hat, der immer gepostet, ja, ich soll mal googeln, wie viel Milliarden ein Kinderheim oder wie viel Milliarden im Jahr an Kinderheime gegeben werden. So, der wollte eine gewisse Message aussenden, ne? Jetzt hast du aber vorher, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, auch schon gesagt, das biegt natürlich bei euch auch vor allem in den sozialen Medien oft in die falsche Ecke ab, gell? Und das finde ich dann schon interessant. Wie wenig muss ich in meiner Mitte sein, um bei so einer wichtigen Arbeit dann anzufangen, darunter zu kommentieren, komplett im rechten Lager verhaftet zu sein, ne? Und das ist, finde ich, vor allem auch. Das klingt alles, also es sind so ein paar Worte, die klingen so hart. Also Kindersichtung, das klingt für mich so hart,
Ja, das ist hart, ja.
aber auch so dieses keine Rechte, keine Pflichten. Ne? Also es gibt genau einen Zweck, warum die eingeflogen und ausgeflogen werden. Die müssen genesen und dann
Gehen sie
das
auch
will ja
wieder
nicht die
nach
Leute auch mal
Hause.
sehen.
Ja, und vor allen Dingen, es sind Spender, die einfach Herz haben, die sagen, ich mag mir nicht vorstellen, dass meinem Kind sowas passiert. Oder ich habe selber Krieg erlebt. Ich weiß, wie schlimm das ist. Ne? Also es sind ja wirklich Privatleute, Firmen, die sagen, wir finden es gut, dass humanitäre Hilfe auch so gelebt wird. Ne? Natürlich versuchen wir auch immer vor Ort, dass Kinder vor Ort bleiben. Das ist das Schönste. Kein Mensch, kein Kind möchte sein Heimatland verlassen, ne, wo er aufwächst. Aber wenn die Gegebenheiten einfach keine medizinische Versorgung zulassen, ist das so, dass man irgendwie schauen muss, kann man Projekte vor Ort initiieren oder kann man, wie in unserem Fall, und ich glaube, haben wir ein relativ Alleinstellungsmerkmal, die Kinder auch kurzfristig mit nach Deutschland nehmen, hier versorgen, weil wir doch andere Möglichkeiten haben. Die Eltern glauben alles. Die halten die Deutschen für die Operateure schlechthin. Wir können Blinde wieder sehend machen, behinderte Kinder durch eine Operation normal machen. Also was wir für einen Ruf in diesen Ländern haben, auch das sollten die andere Seite mal sehen. Das ist wirklich toll. Ne? Die halten verdammt viel von uns. Ne? Naja, das ist dann immer schade, wenn ich dann solche Kommentare lese wie Gas rein. Warten, Ende. Ne? Da
Ja.
denke ich mir, mein Gott, wo sind wir hier hingekommen? Ne? Oder einige Menschen hier hingekommen. Das ist ja nicht die breite Masse, ne? Aber schon doch immer mehr, die einfach verurteilen, dass selbst Kindern hier über uns durch Spenden geholfen geholfen wird. Also
so, und da sieht man ja mal, wie weit die Verzweiflung da sein muss, weil, also ich meine, es ist so, Spenden, es belastet keinen Bundeshaushalt. Also es ist so, da ist eure Bubble und da ist die Bubble von der Person, es geht ihm einfach oder ihr einfach nichts an. So, ne?
Ja.
Und das finde ich auch ganz interessant, weil da wird ja gerade auch wieder viel diskutiert. Das wird natürlich eine Klarnamenpflicht im Internet auch erledigen, sowas. Ne? Finde ich auch ganz interessant, wie da verschiedenste Politiker, hast du jetzt auch den Wahlkampf, vor allem den Kommunalwahlkampf, viel gemerkt, wie sie sich da positionieren zu dieser Klarnamenpflicht. Weil ich habe da schon eine, finde es ganz wichtig, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben in Deutschland. Aber für mich ist eine freie Meinungsäußerung nur möglich, wenn ich weiß, von wem sie geäußert wird. So, ne? Und da wird ja selten jemand dabei sein, der Vorname, Nachname und ein Bild von sich hat, der dann sowas kommentiert am Ende des Tages. Ne?
Ja, was dann ja wiederum feige ist. Ne? Also das finde ich auch immer ganz schlimm, wenn man dann irgendwie A 1, 2, 3, 5 liest, ne? Und da tatsächlich, ich meine, es geht ja auch immer da, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe auch gehört, viele Bots, was immer das auch ist, sind da schon so voreingestellt, dass die, wenn die bestimmte Keywords kriegen, dass die einfach schon rausballern, dass da schon gar kein Mensch mehr hinter ist, sondern irgendwie das so ferngesteuert passiert. Den Eindruck hatten wir teilweise auch, weil man konnte, wir haben ja auch gesehen, dass viele dagegen gehalten haben. Ne? Und da konnte man 100-mal lesen, geh auf die Website, die sind spendenfinanziert. Und man hat immer wieder, also es ging über Monate, ich glaube, der eine Post läuft immer noch mal zwischendurch mit so einem schlechten Kommentar. Das finde ich auch strange, dass man schon Menschen so beeinflussen kann, dass da durch KI oder was auch immer, wie das eingestellt wird. Wie gesagt, ich bin kein Techniker, bin da echt eine Nullnummer. Aber das finde ich schon schlimm, ne? Dass
ja,
solche Steuerungen.
Passiert den ganzen Tag, würde ich sagen. Mhm. Gibt ja auch viele, viele Stimmen, die sagen, sind wir nicht schon in einem dritten Weltkrieg, der aber digital geführt wird. Mhm. Und also wo es schon interessant war, das ist vielleicht auch leichte Kost, wenn man jetzt nicht da technisch komplett einsteigen will. Aber wenn man sich so die US-Wahlen anschaut, auch die erste Trump-Wahl, Stichwort Cambridge Analytica, also man kann heute natürlich schon sehr genau Leute online in Schubladen stecken, clustern. Und dann kann ich heute, das ist eben auch ein Teil davon, dann kann ich heute den, in Amerika zum Beispiel, den Waffenbefürwortern, den liefere ich einen Inhalt aus, das ist dann bezahlt, ne? Also eine Ad aus, die sehr waffenbefürwortend ist, und für die gleiche Person liefere ich der anderen Seite die andere Information zu. Und das ist schon, da bin ich jetzt ganz tief in meinem Job auf Einschlag drin. Das ist schon irre, ist ja auch eine Art von Marketing, also zwar schlechtes Marketing, aber es ist auch Marketing. Und ich glaube, das können wir alle schon nachvollziehen. Wenn man auch eine Sache sehr oft sieht, dann kriegt sie auf einmal in irgendeiner Art und Weise, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, eine Wahrheit. Sichtbarkeit und vielleicht sogar eine Wahrheit. Und so funktioniert der Marketing immer. Ne? Wenn ich jetzt 100.000 Mal das gleiche Sofa gesehen habe, das mir auch gefällt, dann habe ich, und ich sehe es überall, und dann kommt hier noch ein Video, da ist schon wieder das Sofa, und dann ist hier das Video, da ist wieder das Sofa, dann kriege ich irgendwann das Gefühl, da muss ich mich jetzt entweder tatsächlich, ich begeistere mich schon dafür, oder da muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Und das finde ich schon auch interessant, jetzt auf dem Wahlkampf zu sehen, weil das ist ja das Ähnliche. Ne? Also gerade in Augsburg ist es gerade eine Stichwahl. Da gibt es unglaublich viele Videos jetzt von beiden Parteien quasi mit Empfehlungen. So, die ganzen Geschäftsleute empfehlen hier den einen oder die andere. Und das finde ich schon interessant, wie man dann auch verwundert ist, so, okay, da schreibt jetzt nochmal jemand das und nochmal jemand das. Und das passiert ja unter dem Content auch. Das
was ich viel schlimmer finde, ist, wie die Jugend gecasht wird. Ne? Über TikTok. Also oder über andere Medien. Das finden wir schlimm. Dass da auch schon so eine Rechtsbewegung ist. Ne? Nur weil die ganze Zeit sich da irgendwie oder gezielt, ne, mit Videos beschäftigen, die gegen Menschen eigentlich gerichtet sind. Ne? Das finden wir auch schlimm. Deswegen ist das immer super. Wir haben ja auch die Möglichkeit, über das Friedensdorf Bildungswerk bei uns Schulklassen reinzulassen, die im Austausch sind mit unseren Kindern. Mhm. Und da glaubt man gar nicht, was das ausmacht. Diese paar Stunden, die miteinander verbringen, erstmal, weil unsere Kinder hier auf unserem Boden sehen, oh Gott, die kommen ja vollkommen ohne überhaupt einem Handy klar, Ne? Die können den ganzen Tag murmeln, die kriegen mit 8 Fingern auch noch ein Armband hin, ne? Und spielen mit wachsender Begeisterung, selbst mit Krücken oder sonst wie, mit einer Prothese spielen die mit wachsender Begeisterung Fußball. Da sind die völlig geschockt, ne? Und wir geben ja auch in diesen Seminaren Infos, wie leben die Kinder eigentlich auf der anderen Seite. Was unsere Friedensdorfkinder ja übrigens auch neu lernen. Ne? Jeder guckt ja, also ein Afghaner hat noch nie Kontakt in seinem Leben gehabt mit einem Angolaner. Ne? Und oder mit anderen Lebensverhältnissen. Der eine wohnt im Haus, der andere in der Lehmhütte, der eine hat Krieg, der andere hat andere Krisen zu bewältigen. Also das macht enorm viel aus, wenn man auch da ansetzt. Ne?
Ich finde es ganz interessant, dass das bei euch in so einer Ecke hängt, so TikTok, und dass das da so passiert, weil es ist ja ein sehr algorithmusgetrieben, also da bin ja ich auch sehr aktiv bei TikTok mit meinen Inhalten, und ich sehe es eher so, also wenn man da einmal falsch abbiegt, ist es genauso, ne? Wenn du da abbiegst.
Ja, genau, wenn du da abbiegst, ist das
Video
so.
3 Minuten zu lang angeguckt, dann hast du schon ein Problem, so. Aber es ist ja auch eine Riesenchance da drin. Also ich sehe da immer eher das Positive.
Ja, du siehst das Positive. Ja, ja. Wir kriegen ja eher mit, dass Aufmerksamkeitsspannen immer geringer werden, dass wirklich, wenn man falsch abbiegt, ne, auch damit richtig so eine Meinung wie ein Chip eingepflanzt wird.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist nicht immer schön.
Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn man sowas Sinnstiftendes tut, wo ja auch, das würde mich heute auch interessieren, das ist ja auch ein, man muss das ja auch selber selber verarbeiten können. Ne? Und ich finde den Kontrast heute auch sehr interessant. Ne? Jetzt schaust du aus wie eine Pressesprecherin von dem, von dem gemeinnützigen Unternehmen vielleicht oder von dem Verband. Das schaut auf jeden Fall natürlich ganz anders aus, wenn du in Afghanistan aus dem Flieger raussteigst. Wie machst du das persönlich? Also auch das ist ja schon auch ein Mental Load, dass alles zu spät ist. Ne? Man sieht ja da wie machst du das persönlich? Wie gehst du damit um? Was macht das in deinem Leben auch?
Also ich finde erstmal elementar wichtig, wenn wir da ankommen, sind wir natürlich auch anders gekleidet, dass wir damit schon mal Respekt zeigen. Und elementar wichtig ist, dass wir nicht von oben runter, wir wissen es besser als ihr Deppen, ne, agieren, sondern wir sind alle miteinander auf Augenhöhe. Mhm. Ne? Auch wenn, egal wo sie sind, ob sie in einem ehemaligen Flutgebiet in Afghanistan stehen, was völlig ausgedörrt ist, die Menschen kommen und man tauscht sich aus. Mhm. Und wenn wir dann zum Beispiel einen Brunnen da hinsetzen und sie kommen wieder, ne, und gucken sich diesen Brunnen an, was der wieder an Leben bedeutet für diese Menschen. Und alles freut sich. Da ist jetzt, also das ist, glaube ich, das, was wir oft rausziehen aus dieser ganzen Hilfe. Man kann natürlich negativ denken und sagen, oh Gott, jetzt trifft er da vielleicht nur eine kleine Region, ne? Sondern man muss lernen, dass man nicht die ganze Welt retten kann, definitiv nicht, sondern dass man mit den Möglichkeiten, die man hat, arbeitet und sich dann auch gemeinsam freut, dass man was für die Menschen gemacht hat oder in unserem Fall für die Kinder gemacht hat. Mhm. Ne? Das Positive darf man nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich, im Moment leben wir in einer Welt, da frage ich mich auch, was ist irgendwie in den Köpfen dieser Machthaber los, ne? Dass wir im Grunde.
Was denkst du, wenn ihr so einen Donald Trump mal einladen dürftet und den laden wir jetzt ein in den Flieger und dann fliegt er mal mit und dann darf der mal 2 Wochen mitlaufen in so einem ehemaligen Kriegsgebiet und dann darf der die Kinder mal betreuen, auch wieder zum Zurückfliegen. Was denkst du, was das mit dem machen würde?
Also jetzt haben wir das schlimmste Beispiel genommen. Ich finde, der Mann ist nicht planbar. Ich glaube, es würde jedem gut tun, das mal live zu sehen. Wir sind ja zum Teil auch wirklich, gerade auch in Afghanistan, in sehr, sehr einfachen Räumlichkeiten ja untergebracht. Da kommen sie wieder wirklich back to the roots. Ne? Da ist Wasser. Allein das Duschen schon wirklich eine Herausforderung, weil sie oder auch Toilette, Spülung. Ich glaube, es würde Donald Trump gut tun, mal mit uns zu fliegen. Ich weiß nur nicht, ob er bereit wäre, das auch so zuzulassen. Ich kann diesen Menschen, der wird ja immer als sehr, sehr narzisstisch beschrieben. Ich glaube, dass das Menschen manchmal sind, die sich gar nicht auf so Situationen einlassen können. Ne? Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir aber für jeden mal wünschen. Weil wir einfach dort feststellen, jeder Mensch muss da wirklich kämpfen. Da gibt's nicht irgendwie eine Sozialhilfe oder Bürgergeld. Bürgergeld heißt das ja jetzt in meiner Zeit. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Der in der Not auffängt, ne? Sondern die Menschen müssen wirklich gucken, wie sie überleben und wie sie an Geld kommen, wie sie an Essen kommen. Und dann kommt man hier an und liest ewig, wie schlimm hier alles ist. Und ich denke mir, yippie-a-yay, ich habe meine Dusche wieder, yippie-a-yay, ich habe jeden Tag Strom, ne, und muss nicht irgendwie gucken, dass ich die Zeitfenster, die einige Länder einem bieten, nutze, um mal eben mein Handy aufzuladen, ne. Wir haben so viele verdammt schöne Sachen hier und sind so frei, ne. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir jeden, der meckert, nicht nur die obersten Machthaber. Da würde ich mir nur einfach wünschen, dass sie mal überlegen, würde ich, was tue ich meinen Kindern an? Die haben ja alle Kinder, ne? Würde ich das für mein Kind wollen, dass es hinterher leiden muss, kein Zuhause mehr hat, dass es flüchten muss? Auch das ist ja das, was wir nicht verstehen, wenn wir nicht vor Ort zum Beispiel mit Brunnenbau helfen, dass die Natur da wieder aufblühen kann, dass Menschen wieder leben, dass sie vernünftiges Wasser trinken, ohne krank zu werden, dann rennt man irgendwann weg. Man flüchtet ja nicht, wenn man sein Land hasst oder wie viele immer denken, Deutschland ist der goldene Boden, das hätten die alle im Kopf. Nein, die haben da blanke Überleben im Kopf.
Das ist eben der Job. Also der Job ist Überleben, ne?
Ja, und auch in Afghanistan, wenn ich die Frauenpolitik, die ist ja an Platz 1 gewesen, wenn ich mich dann mit Frauen auf dem Land unterhalten habe, die gesagt haben, das ist ja schön und gut, aber wir führen seit Jahrhunderten hier ein traditionelles Leben. Ich habe 10 Kinder, ich habe einen Mann, sieh zu, dass mein Mann einen Job kriegt, damit er uns ernähren kann. Ich bin für die Kinder zuständig. Da ist keine Kita. Ne, wo man irgendwie gucken kann, dass da irgendwer noch mitarbeitet. Zum Teil versuchen sie es ja auch, dass die Kinder leider dann mit erwirtschaften müssen, ne, mit aufs Feld gehen müssen oder was auch immer tun müssen. Das finde ich dann immer schade, wenn das Hilfe vor Ort nicht mehr möglich macht, wenn man sich auf so ein Thema eingeschossen hat. Ne? Ja. Also kommt mit.
Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach
Nee,
mitzukommen.
nee.
Also jetzt auch Donald Trump war natürlich jetzt ein Sinnbild, so, nämlich jetzt
Ja.
auch so um, was da alles gerade passiert. Und ich finde es schon,
Es ist schlimm. Ja.
ja, und man muss es irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja, jetzt Ziel hier in Augsburg, Luftlinie, weiß ich nicht, 4,5 Stunden Flugzeit, ist ein Krieg, ne? Das muss man auch so sehen. Also es ist ja einfach auch sehr nahe so. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, da müssen wir Menschen, das haben sicher die Kinder vor Ort auch, wir haben irgendwas eingepflanzt, dass wir einfach Dinge auch übersehen, die übersehen in ihrer Situation diese absolute Wahnsinnssituation, weil sonst würden die ja gar nicht aushalten, da ein Jahr auf Hilfe zu warten. Aber ja, jeder steckt halt so in seinem Tag fest. Ich habe da so ein Ritual, das hilft mir immer unglaublich. Ich bin immer so, ich überlege mir immer, was war heute Glück am Abend, wenn ich im Bett liege.
Ja.
Überlege mir, was heute, an jedem Tag finde ich was. Und heute früh bin ich aufgewacht und habe gesehen, wie die Sonne da reingescheint hat. Und allein das ist doch auch Wahnsinn. Also, das ist
Ja,
doch
das
auch
ist
Wahnsinn.
schön. Ja.
Warmes Bett, warme Dusche. Unser großer, und das ist doch, da muss man sich mal, also, das sollten sich vielleicht die Leute, die dann solche Kommentare auch schreiben, einfach mal durch den Kopf gehen lassen, wenn das größte Problem ist, Ob ich jetzt die linke Packung Nudeln nimm oder die rechte Packung, das ist die Entscheidung, die ich im Supermarkt treffen muss. Und die müssen weiterziehen in ihrem Land, weil sie kein Wasser haben. Ne? Also.
Ja, das ist natürlich, das sind wirklich zwei extremen Welten. Natürlich haben auch, wenn man unverschuldet oder durch Krankheit Lebensqualität einbüßt oder vielleicht auch tatsächlich von viel Geld auf einmal auf nichts oder so gut wie nichts kommt, ist das auch ein Problem. Ne? Also wir dürfen auch nicht hier einfach sagen, wir ignorieren die Probleme nur, weil wir alles eigentlich vorhanden haben. Ne? Das sollte man auch nicht tun. Man sollte auch schon gucken, dass Kinder, es geht ja auch einigen Kindern hier schlecht in Familien. Ne? Und natürlich ist das absolut berechtigt zu sagen, diese Kinder brauchen Hilfe. Die brauchen, was weiß ich, ein warmes Essen pro Tag. Ne? Aber wir haben ja diese Strukturen. Also wir haben ja auch Organisationen, die sich auch hier vor Ort um Kinder kümmern, die denen es einfach aus anderen Gründen schlecht geht. Es sind ja viele psychische Gründe. Ich komme ja selber aus so einer Familie. Da ist das natürlich auch berechtigt zu sagen, man muss sich hier um Kinder kümmern. Ne? Man sollte nicht immer so extrem dagegen oder für irgendwas sein, sondern ich glaube, wir müssen alle wieder lernen, so eine Mitte zu finden, wo man sagt, ja, Menschen, die Hilfe brauchen, egal ob jetzt aus dem Ausland oder hier bei uns vor Ort, letzten Endes muss man sie als Menschen betrachten und nicht, der ist anders.
Könnte man nicht auch einfach als Regel aufsetzen, man sollte mal aufhören mit einer Vorverurteilung. Das macht natürlich Mühe. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ne? Also eine Kommentarspalte einfach zu schreiben, oder ich bin dagegen, das ist natürlich einfach. Aber wenn ich jetzt mal grundsätzlich, weil es ist eine Vorverurteilung, also und vor allem, das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, eine Vorverurteilung ohne Erfahrungswissen ist es. Also wenn ich jetzt schon mal selber auf die Schnauze gefallen bin, ich denke jetzt gerade hier in Augsburg gibt es den findest du auch im Internet, den Babymilchbetrüger, den kennt mittlerweile die halbe Stadt. Der spricht immer Leute in der Fußgängerzone an und erzählt immer so eine Geschichte, ne, vom Kind, und der braucht da Prämilch und die kostet 140 Euro und dann geht der auch, also verschwendet auch die Zeit der Leute, geht mit denen in die Apotheke. Dann gibt es das da natürlich nicht und am Schluss sagt er immer so, ja, aber er wohnt in München, Pasing, und da gibt es das und der braucht jetzt 140 Euro und hat so gefälschten Screenshot und so. Wenn ich sowas schon mal erlebt habe, dann ist ja das so, okay, dann vielleicht skeptisch, wenn mich der Nächste, was auch schade ist, aber bin ich skeptisch, wenn mich der Nächste anspricht. Aber einfach vor, und das ist ja das, was auch in diesen Kommentarspalten passiert. Ich gehe einfach rein und bin dagegen. Ich weiß nicht, wie es finanziert. Ich weiß nicht, ob das was mit, das hat ja auch überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich sehr oft stelle. Also wenn dann Leute sagen so, das hast du vorher auch kurz erwähnt, die Kinder bleiben ja nicht hier, die sind für diesen einen Zweck da und dann gehen die wieder zurück. Und ich frage mich immer, woher kommt denn das? Also ich bin natürlich auch sehr privilegiert, okay, das sehe ich alles. Aber also für mich hat sich, es gab für mich keine Merkel-Flüchtlingskrise, wie sie ja online auch oft war. Mein Leben hat sich nicht verändert. Es hat sich nicht verändert. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, auf was ich mich konzentriere. Ich muss natürlich, verändert sich die Welt verändert sich immer. Die Welt hat sich verändert, als der Fernseher kam. Die Welt hat sich verändert, als das Internet kam. Jetzt verändert sich die Welt halt wieder, wenn die KI um die Ecke kommt. Aber wir haben auf jeden Fall mal die besten Voraussetzungen hier, ne? Und das, glaube ich, kann ich heute mitnehmen aus dem Gespräch. Vorverurteilen, ohne dass man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, ist immer ein schlechter Rat. So.
Ja, aber es hat sich ja auch was verändert. Also wenn ich mal schaue, wie sind wir früher groß geworden? Wir waren ja viel draußen. Wir waren in großen Kindergruppen und da war ja auch zwischendurch vielleicht mal ein Italiener dabei, ein Türke dabei und. Also das, was wir ja auch im Friedensdorf jetzt hier erleben, unterschiedliche Nationen, die sich dann getroffen haben. Und das ist ja schon der erste Schritt eigentlich. Mal wieder weg von dem Smartphone, mal wieder hin, überhaupt sich mit Menschen zu unterhalten. Das wird ja immer weniger, ne? Diese Gemeinschaft leben. Da haben für mich teilweise auch, darf man das sagen, auch Kirchen jetzt versagt. Ne? Gerade wenn ich so mit Blick auf Jugendliche, die orientierungslos sind, ne? Und sich dann hinter ihrem PC verstecken und dann in falsche Kanäle unter Umständen geraten, um einfach nur dazu zu gehören. Das ist so mal meine Theorie, dass dass man wieder Foren schaffen muss, wo Kinder und Jugendliche nicht Außenseiter, wir grenzen ja hier auch unsere eigenen Leute gerne dann auch mal aus, wenn sie nicht in so ein bestimmtes Schema F passen, ne? Sondern zu überlegen, wie kriegt man uns da auch wieder zusammen, ne? Also ich habe das zum Beispiel gemerkt damals, ich bin auf so eine Elite-Schule gegangen, Mädchengymnasium, war alles soweit okay, bis die erfahren haben, und da bin ich mit 16 reingegangen, dass ich ins Kinderheim gegangen bin. Das war, als hätte ich auf einmal gestunken, gelogen, geklaut, alle Vorurteile dieser Erde, ne, prasselten dann auf einen ein. Und das, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so richtig bewusst gemerkt, wie schnell Ausgrenzung passiert. Mhm. Also das war wirklich krass. Ne?
Aber es ist auch interessant, jetzt kommst du mit so einer Wahnsinnsinfo um die Ecke in einem Nebensatz. Also du warst selber in einem Kinderheim.
Ja, 2 Jahre. Mhm. Und ja, war eine Erfahrung. Mhm. Ich habe erst, also es ist eigentlich ganz lustig, was ich gedacht habe. Meine beiden Eltern waren alkoholkrank und dementsprechend sah unser Leben auch aus. Und mit 16 habe ich dann, wusste ich, dass ich das erste Mal die Chance habe, da rauszugehen aus dieser Familie. Ich habe auch noch Geschwister. Und das habe ich dann wahrgenommen, weil ich das Glück hatte, eine ehemalige Grundschullehrerin, die inzwischen meine Adoptivmutter auch ist, dass die sich um mich gekümmert hat ab der 2. Schulklasse. Ne? Ja, und die hat das, ja, wir waren stadtbekannt. Also unsere Family. Naja, auf jeden Fall wusste ich darüber, dass ich erst mit 16 die Gelegenheit habe, überhaupt da rauszukommen. Das ist dann mit Gongschlag auch auf meinem 16. Geburtstag passiert. Und ich hatte dann blöderweise aber nur die Wahl, nicht zu meiner jetzigen Adoptivmutter zu kommen, sondern entweder ins Heim oder zurück. Mhm. Und dann habe ich mich fürs Kinderheim entschieden. Und da habe ich gedacht so, wow. Jetzt, ne, das Böse ist weg. Jetzt geht dein Leben los. Mhm. Ja, und das muss man feststellen. Es war schwierig, tatsächlich schwierig, so auf dem geraden Pfad zu bleiben, ne? Mhm. Weil man hat natürlich auch unterschiedliche, Kinder kennengelernt mit unterschiedlichen Problematiken dahinter. Und das war nicht immer einfach. Mhm. Ne? Ja, und mit 18 bin ich dann raus. Mhm. Also von daher weiß ich, was das heißt.
Mhm. Das ist ja auch total interessant, gell? Da denkt man jetzt von außen betrachtet ja auch nicht drüber nach. Also es geht ja jetzt auch kein, es ist ja der ähnliche Fall. Jetzt geht ja jetzt kein Mensch freiwillig in ein Kinderheim. Jetzt sind da ja Schicksale zusammen. Und jeder ja völlig, völlig unterschiedlich. Ja. Ne? Ist ja auch ein Hexenkessel.
Ja, auch schlimm. Ja. Mhm. Ja, und das ist dann eben auch der Unterschied aber zu unserem Kinderheim. Wir haben in deutschen Kinderheimen wirklich traumatisierte Kinder. Und bei uns sind es tatsächlich Kinder, die mit einem spitzen Sozialverhalten kommen. Ne? Mhm. Also so habe ich, kenne ich noch so von früher, ne? Mhm. Mit Verantwortungsgefühl füreinander, sich helfen und die eigentlich nicht kaputt sind psychisch. Wobei man ja immer denken sollte, wer mal Krisensituation, Krieg und so weiter erlebt hat, sondern die einfach kaputt sind, weil sie mal gefallen sind und sich eine Riesenentzündung und der Knochen ist 5 Zentimeter weggealtert. Ne? Also wirklich ein Gesundheitsproblem haben, ein massives. Also das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Diese beiden Heimsituationen. Ne? Da bin ich immer fasziniert, wie unsere das meistern. Ne? Aber war auch wirklich krass ein deutsches Kinderheim.
Ja, glaube ich sofort. Mhm. Aber auch denkt man auch nie drüber nach, um ehrlich zu sein. Ne? Aber klar, passiert. Und natürlich auch Wahnsinn. Ja? Auch diese Vorverurteilung finde ich richtig. Ja, ich würde sagen, interessant ist es aber nicht. Ich finde es richtig schlimm. Also, was verändert sich auch dadurch? Ne? Dann gehst du da ins Gymnasium und, naja, also, Ja, es ist am Schluss menschlich sein. Ne? Es geht ums menschlich sein. Das genau. Ist, finde ich, schon.
Ja, und nicht weggucken. Ne? Also auch das ist ja immer ganz gerne, dass wir alles besser wissen. Aber wenn es drauf ankommt, Farbe zu bekennen, gucken lieber alle weg. Ne? Das sollte man vielleicht auch.
Es gibt
auch
so in den sozialen Medien, auch bei TikTok und Instagram, viele so Experimente quasi, wo genau das ausprobiert wird. Ne? Also da ist ein Kind auf der Straße und dann rennt da einer vorbei und schnappt sich dieses Kind und niemand macht irgendwas. Ja. Macht einfach nichts. Ne? Ich glaube schon, dass man sich überlegen muss, natürlich, also jeder sollte sich meines Erachtens was überlegen, wo er sozial entweder investiert in Zeit, in Geld, in was weiß ich was. Man kann natürlich nicht alles machen, das merkt ihr ja auch in eurer Arbeit. Ich unterstütze zum Beispiel seit zig Jahren die Elterninitiative krebskranker Kinder hier in Augsburg. Da kann ich hinfahren, da habe ich ein super Gefühl, da sehe ich, wo das Geld ankommt und so. Und so muss halt jeder wahrscheinlich seinen Zweck so finden. Ja, und ich
das kann man auch bei uns übrigens, auch bundesweit kann man sich für uns oder für unsere Organisation ehrenamtlich betätigen. Das ist nicht fokussiert nur auf Oberhausen, weil wir haben die Kinder ja auch bundesweit in Kliniken untergebracht. Und wir suchen wirklich permanent auch Betreuer, ehrenamtliche Betreuer. Allerdings, wir sind dem Landesjugendamt unterstellt und persönlich sehr daran interessiert, auch die Menschen kennenzulernen, die an unsere Kinder, jetzt nehmen wir sie mal unsere Kinder, kommen. Und man muss auch hier geschult werden. Ne? Also dem steht nichts entgegen. Wer sich auch in ihrem Umkreis für uns interessiert, da hätten wir auch Möglichkeiten.
Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen. Also ich bin ganz verwundert, dass ihr die sozialen Medien so in der negativen Ecke habt. Das ist ja auch ein Erfahrungswissen so.
Und dann bin ich das stimmt nicht ganz. Wir haben ja auch viele gute Sachen. Also es war ja jetzt nur darauf gemünzt, dass wir neuerdings, also in der Vergangenheit hatten wir die Probleme überhaupt nicht. Das war mir schon fast zu ruhig. Ne, da habe ich immer gedacht, irgendwann, weil ich schon rechts und links registriert hatte vor Jahren, dass da schon ein paar blöde Kommentare kommen. Und wir haben einfach, ich weiß nicht, wie viel, seit wann haben wir denn Facebook zum Beispiel? Ist ja auch schon ein paar Jährchen, ne? Da haben wir eigentlich immer smooth alles. Ne? Alle immer toll, toll, toll. Und jetzt so die, ich würde sagen, die letzten anderthalb Jahre kommen da kritische Kommentare.
Facebook ist es. Ich sag dir eins, Facebook ist ein Rabbit Hole. Also, wie gesagt, meine Hauptplattform ist TikTok. Da gibt's natürlich.
Da sind wir gar nicht.
Ja, witzig. Da gibt's natürlich auch verschiedene Ecken. Und dann nutze ich zur Zweitverwertung Instagram. Und jetzt kannst du aber Facebook und Instagram miteinander verbinden. Und dann postet er das automatisch bei Facebook weiter. Und da hat mich letztens ein Mitarbeiter angesprochen, ob ich schon mal bei mir bei Facebook überhaupt, weil ich bin da nicht mehr, ob ich da überhaupt mal geguckt habe, was unter den Videos los ist. Ich sag dir. Das ist ja auch die ältere Zielgruppe, wo du eigentlich hättest du das Gefühl, die müssten irgendwie 3 Meter denken können. Da geht's ab unter den Videos. Also wirklich so eine richtige Anti-Negativ-Stimmung. Und ich bin so ein bisschen, so das ganze Gespräch schon einmal überlegen, was gibt's eine Art der Darstellung des Contents auf TikTok? Also alles, was wir entwickeln, entwickeln wir immer erstmal für TikTok, weil es das die modernste Plattform ist und man kann das nach hinten posten, sagen wir immer so. TikTok kannst du bei Instagram posten, Instagram bei Facebook, aber du kannst jetzt keinen Facebook-Content bei TikTok posten, schaut sich keiner an. Aber wie könnte man eure Arbeit, das ist nicht einfach, das kann man jetzt auch nicht beantworten in dem Gespräch, aber wie könnte man eure Arbeit darstellen? Weil das, finde ich, ist zum Beispiel auch immer die Darstellung ist es halt auch. Gerade wenn jetzt, es gibt ja so NGO-Werbespots im Fernsehen, wo dann die Fernsehsender auch verpflichtet sind, die zu schalten. Und das ist immer so ein, ich nenne es auch gerne immer Elends-Marketing. So.
Aber, ja, das machen wir ja nicht.
Genau. Und ich frage mich gerade, was könnte das von eine Art von Content sein? Also wäre das eine Dokumentation zum Beispiel? Also um einfach auch nicht nur... Da ist ja auch Elend drin, um Himmels Willen. Aber das, wir glauben, wir kennen das alle, wenn dann immer so Afrika-Anzeigen sind und da ist ein ganz klischeehaftes Bild und so und da steht dran, dieses Kind hat Hunger. Ich glaube, dass das die Leute, es geht halt viel um authentischen Content heute und das beschäftigt mich wahrscheinlich jetzt noch ein paar Tage, weil also das ist so.
Obwohl ganz schlecht machen wir es ja nicht. Also wir haben extra einen jungen Mann, der auch hier beschäftigt ist. Damit haben wir jetzt auch erst angefangen, muss man auch sagen. Wir haben es sonst vorher immer nebenbei mitgemacht in der Öffentlichkeitsarbeit. Und da erlebe ich schon, wie man Menschen inzwischen. Deswegen habe ich ja vorhin auch zu dir gesagt, als wir uns vor der Aufnahme unterhalten haben, dass mich immer wundert, dass so lange Formate noch funktionieren, ne? So wie unseres jetzt, weil wir schon den Eindruck haben, gerade Facebook, gerade Instagram, kurz, knackig, Bild, ne? Oder Video, ne? TikTok sind wir nicht, den haben wir bisher immer abgelehnt, den Kanal,
aber haben wir eine Chance für euch.
Ja, das habe ich gestern auch gehört, jetzt überlegen wir. Ne?
Also da biete ich auch gerne mal meine Expertise mit an, wenn ich euch da helfen kann. Da komme ich auch gerne mal zu euch nach Oberhausen und machen wir ein, zwei Tage Workshop. Da habe ich auf jeden Fall mit 20 Jahren Agenturerfahrung hier sehr viel Wissen und ich sehe dann die große Chance, um die Sichtbarkeit darzustellen. Darf ja trotzdem noch jeder, aber ich glaube, dass für euch auch wichtig wäre zu definieren, wie sind da unsere Konventionen, wie verhalten wir uns mit so Kommentaren, wie produzieren wir auch diesen Content vielleicht, dass er interessant ist, weil am Ende des Tages geht es ja immer um Sichtbarkeit und gerade wenn man spendenfinanziert ist, muss man das einfach auch nutzen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz sinnvoll wäre, eure Arbeit da in die Sichtbarkeit zu bringen. Und dann, Sichtbarkeit liefert ja nicht immer nur, da denkt man wieder negativ, da können ja Leute schlecht kommentieren. Naja, aber es wird auch Leute geben, die sagen, das möchte ich unterstützen mit Arbeitszeit, mit Arbeitsleistung. Gerade auch sowas, wenn ich sage ehrenamtlich und ich muss da zu Recht eine gewisse Ausbildung durchlaufen, dann muss man auch die richtigen Leute finden, die das macht. Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil also für mich gehört das, also klar, man schaut vielleicht erst immer mal so im eigenen Land, aber ein Freund von mir, der wurde jetzt quasi benachrichtigt, da gab es ein Match bei DKMS, also für Knochenmarkspende oder für Stammzellenspende, Stammzellenspende und das ist jetzt auch passiert, also der war jetzt quasi vor 2 Wochen in Dresden für diese Entnahme. Und ich finde, die DKMS hat es unglaublich hingekriegt im Marketing. Also es ist unglaublich breit gestreut. Und das wäre doch jetzt interessant. Und es ist ja auch was Internationales. Also es ist was ich hier erstmal mitmachen muss hier. Aber das ist auf jeden Fall englischsprachiger Raum, für den er jetzt gespendet hat. So, ne?
Wow.
Und das Thema Kinder müsste ja eigentlich schon noch emotionaler aufgeladen sein, als was ganz Anonymes ist, der Geschichten zu erzählen. Und vielleicht zu dem Punkt, also ich finde es auch sehr interessant, was du sagst, dass diese langen Formate funktionieren. Das habe ich auch ewig lang im Podcast gar nicht auf dem Schirm gehabt. Meine Theorie ist, dass die Leute, es gibt zu viel Inhalt, es gibt zu viel Quatschinhalt vor allem. Das ist das, warum mich TikTok so interessiert, weil wenn du deinen Algorithmus mal in eine gewisse Richtung hast, dann kriegst du hauptsächlich, und ich löse das übrigens über verschiedene Accounts, also ich habe 3 Accounts bei TikTok. Boah.
Okay.
Wo ich mein Content mache, das ist ein aussendender Kanal. Und dann habe ich noch 2 so Accounts, die nutze ich gar nicht. Also da ist nur der eine, der macht nur so witzige Videos, so Comedy. Und wenn ich was Witziges sehen will, dann melde ich mich mit dem an und dann weiß ich, da kommt so dieser Input. Und ich glaube, dass die Leute heute so, gibt es auch diverse Marketingstudien dazu, so überlastet sind von dieser Informationsflut, die sie trifft, dass sie heute ganz bewusst sich selber was kuratieren, im Sinne von Podcast. Die sagen dann so, jetzt gehe ich in diesen Podcast und dann bin ich da 1,5 Stunden und folge diesem Gespräch. Und deswegen glaube ich, dass die langen Formate auch wieder bei einer gewissen Zielgruppe funktionieren. Und ich glaube vor allem bei einer interessanten Zielgruppe für euch auch funktionieren, weil die Leute kriegen eine unglaubliche Markenbindung, wenn man es jetzt aus meiner Welt sagen würde. Wenn man zuhört und sehr viel Informationen kriegt, ist dann natürlich wesentlich mehr Markenbindung drin, wie wenn ich jetzt ein 30-Sekunden-Video sehe, wo einer irgendeinen Quatsch macht. So, ne? Das merken wir auch im Zulauf der Agentur. Also fast kein Kunde, der zu uns in die Agentur kommt als Anfrage, hat nicht den Podcast vorher gehört oder hat nicht Videos von mir vorher gesehen.
Oh,
das ist krass. Dann weißt du auch schon, dass es passt. Ne?
Ja,
weil das stimmt. Wenn ihr jetzt irgendwie, jetzt sagen wir mal ganz platt, so vorm Supermarkt mit der Spendendose steht, dass solche Organisationen gibt es ja auch.
Sowas machen wir nicht.
Ja, aber wenn es jetzt rein theoretisch so wäre, dann ist dann natürlich auch der so einen völlig Panik-Kommentar verfasst und ich habe einen gewissen Streuverlust. Aber wenn ihr jetzt diese Socials so spielt, dass die für euch funktionieren, dann bringen die natürlich automatisch gleich die Leute zu euch, die euch auch aktiv unterstützen wollen und da wo auch die Mentalität dazu passt, so, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also, wie gesagt, wir decken ja eigentlich schon ziemlich viele Zielgruppen ab. Wir haben die Jugendlichen hier über die Schulklassen, ne? Dann haben wir irgendwie junge Leute, die als Bufti jetzt hier reinkommen. Früher waren es noch ganz, ganz viele Praktikanten, die ein halbes Jahr oder ein Jahr machen.
Das ist ein regionales Ding. Also generell, das gibt ja so regionale Grenzen. Das finde ich auch
genau.
interessant. Ja. Und ich glaube, ich bin da auch dann über Frank-Lothar Lange da in eure Ecke gekommen. Das hat für mich ein ganz neues Ding aufgemacht. Da kennst du, also die Bayern, die kennen niemand aus dem Pott gefühlt. Oder mal über drei Ecken. Also es gibt immer so regionale Grenzen auch teilweise.
Ja, die Bayern sind ja teilweise auch mit Vorurteilen hier behaftet. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass die denken, dass wir unsere Wäsche nicht raushängen können. Ne? Das war immer das, was ich so während meines Studiums gehört hatte, weil ich tatsächlich auch einen Freund in München hatte und immer hin und her gefahren bin. Mhm. Und da war ich schon erstaunt, dass sie nicht mitgekriegt haben, dass wir den Kohleabbau schon zu der Zeit sehr, sehr, sehr eingestellt hatten. Mhm. Ne? Die sollten alle mal kommen. Also wir auch wir haben einmal im Monat, kann man hier uns besuchen und einen Rundgang machen, weil das Friedensdorf ist nicht klein. Ne? Also auch das ist möglich. Das Ruhrgebiet lohnt sich.
Ja, das glaube ich. Wie viele Kinder sind es da so gleichzeitig?
Im Moment haben wir 169 Kinder bei uns in der Einrichtung. Wir wollten jetzt auch Kinder zurückführen, aber der Krieg in Afghanistan hat ja, ich weiß nicht, das kriegt ja kaum noch einer mit, weil der Iran-Krieg einen Tag später anfing, hat Pakistan ja auch Afghanistan den Krieg erklärt. Im Moment ist eine kleine Waffenruhe. Und uns war das einfach zu riskant, hinterher mit Kindern an irgendeinem Flughafen festzuhängen. So dass wir bei den afghanischen Kindern überlegt haben, wir warten jetzt erstmal die Situation ab rund um den Iran-Krieg, weil Afghanistan grenzt ja auch an den Iran. Und da war uns auch nicht klar, jetzt mit dem eigenen Krieg im Land plus den Iran-Krieg, geht da überhaupt flugtechnisch was, oder? Ne? Naja. Aber grundsätzlich haben wir so 180 Kinder in der Betreuung. Es ist deutlich weniger noch als vor Corona. Das muss man auch sagen. Also wir sehen auch, dass die Freibehandlungen für unsere Kinder immer mehr schrumpfen in Deutschland. Wir können gar nicht so viele Kinder bezahlen. Deswegen fußt schon von jeher quasi die Anfrage immer darauf, dass man eine kostenlose Behandlung bekommt. Ne? Und das ist auch einer der Gründe, dass wir nicht mehr so 220 permanent in der Betreuung haben, sondern schon deutlich weniger. Mhm. Ne? Ja.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch wieder so ein Angriffspunkt ist, gell? Da gab es doch auch mal irgendwas mit, die nehmen dir den Zahnarztplatz weg oder irgend so ein Quatsch habe ich da auch in den.
Ja. Wir haben ja auch einen eigenen OP oder beziehungsweise Eingriffsraum, dürfen wir sagen, nach deutschem Recht. Das hat ja alles, ist ja immer einkatalogisiert. Also wir operieren ja selbst Kinder auch im Friedensdorf, in unserem Medizinzentrum. Und die ehrenamtlichen Ärzte, also das fußt nur auf Ehrenamt, die Operation selber. Natürlich haben wir auch Krankenschwestern, Anästhesieschwestern und so weiter eingestellt. Wir brauchen ja auch eine Professionalität, weil die Nachsorge der Kinder ist enorm. Ne? Weil eben nur noch kurze Standzeiten in den Kliniken sind, müssen wir hier die Verbände machen und die Nachbehandlung. Auf jeden Fall alle, die hier hinkommen, ehrenamtlich und unsere Kinder auch operieren, das ist meist plastische Operationen, also nach Zustand von Verbrennung, die sagen auch, das ist ein anderes Operieren. Endlich habe ich als Arzt auch wieder den Sinn. Ne? Mhm. Gerade die Plastiker, muss man ja sagen, es ist ja hier auch immer mehr, man muss schön sein, ne? Oder die ja, sehen natürlich dann schon hier wieder einen ganz anderen medizinischen Ansatz. Mhm. Ne? Und auch Sachen, muss man sagen, auch in den Kliniken, die man in Deutschland gar nicht mehr sieht. Eine Knochenentzündung ist vielleicht mal, habe ich mal gehört von irgendwem am Zahn, weil man da irgendwas ignoriert hat, aber nicht mehr an irgendeinem Extremitäten geschehen. Also das kennen wir hier gar nicht mehr. Ne?
Claudia, vielleicht zum Ende, wie kann man euch unterstützen? Also man kann natürlich spenden, das findet man auf eurer Webseite.
Ja, das wird für uns auch wirklich immer eklatanter, dadurch, dass wir auch viel Soforthilfe jetzt auch im Zuge des Krieges leisten, ist Geld wirklich, kann ich nichts anderes zu erzählen, wirklich auf Platz 1 der Hitliste bei uns. Aber man kann auch uns Kinderbekleidung, Erwachsenenbekleidung schicken, oder wenn man nicht in der Nähe wohnt. Wir haben natürlich hier schon den Einzugsbereich, hier natürlich für Sachspenden auch viel näher. Aber es gibt auch welche, die freuen sich, wenn sie uns mal ein Paket schicken. Das ist immer süß und wir freuen uns dann erstmal. Ja, dann brauchen wir ja tatsächlich auch Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Kinder engagieren mit uns bundesweit. Also das ist nicht nur der Fokus im Nahbereich hier. Und Neugierige, die vielleicht mal zu unserem Fest kommen und oder einfach mal so einen Besuchstag, den wir im Monat anbieten, mal wahrnehmen. Also darüber freuen wir uns auch. Einfach mehr Menschen erreichen, Schulklassen, die vielleicht auch mal für uns rennen, ne, wenn sie irgendwie ein Fest haben. Das.
Das ist ja
Wir
gut.
sind da breit aufgestellt, auch in der Frage.
Sehr gut. Ja, Claudia, das ist wieder ein Gespräch, das würde mich noch ein paar Wochen beschäftigen. Das ist schon immer, das finde ich immer so interessant, gell? Manchmal gibt es dann auch so ein Feedback, ja, aber das hat mich ja jetzt businessmäßig nicht weitergebracht. Aber ich glaube, die Gespräche sind es, die einen im Leben sehr viel weiterbringen. Und dann finde ich, muss man immer nicht unterscheiden zwischen Business und Leben. Also vielleicht kann man sich dann auch bei der, und das nehme ich für meine Woche auch mit, ich habe eine wilde Woche diese Woche und vielleicht ärgere ich mich über die ein oder andere E-Mail einfach gar nicht oder über das ein oder andere, sondern sage einfach, schau mal, in so einem schönen Studio darf man sitzen mit Internet und also da sind wir ganz weit im Luxus, ne? Mein Sohn hat mal gesagt, also hat auch so einen Podcast gehört und dann hat er gesagt, und mein Problem ist, wann ich meine Nintendo Switch wieder laden kann, wobei er nicht so ein Display-Kind ist, aber ne, da geht es uns schon allen sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist das, was man aus solchen Folgen lernen kann. Dankbarkeit. Und
Das stimmt, das stimmt. Also das lernen wir übrigens auch. Also jedes Mal, ne?
ja, also ich glaube, in einer Unmenge. Also
Ja.
das muss ja auch der Antrieb sein. Weil also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn ich dieses Leid vor Ort sehe und dann kommt mal zurück, das würde mich ewig beschäftigen, glaube ich. Auch mit dieser Ungerechtigkeit, dass es ja nur ein Bruchteil ist, denen man helfen kann. Also auch dieses, wir fliegen zweimal im Jahr. Ja, was soll man
Ja, aber
sonst
das
machen?
spornt auch an. Also zum Beispiel gerade bei den Afghanen haben wir tatsächlich erst nach der Machtübernahme der Taliban angefangen zu schauen, wo kann man Kinder vor Ort auch operieren, in Privatkliniken zum Beispiel, ne? Also das spornt auch an, dann Lösungen vor Ort zu finden, ne? Und das meine ich vorhin auch mit nicht immer nur negativ sehen. Ne? Ja, wir lassen bestimmt auch Kinder zurück in dem Moment, aber wir sehen, was bringt es am positiven Leben zurück für diejenigen, die in unserem Programm sind. Ne? Und nicht immer nur gucken, was ist schief. Wenn man jeden Tag den Fernseher an, Radio an und hören immer nur, was scheiße ist, ne? Um das mal auf gut Deutsch zu sagen, sondern wir müssen einfach wieder lernen, dass auch eine Pflanze, die aus einem, weil sie nicht einer Hofeinfahrt aus dem Stein kommt, das habe ich mal von einer Nonne gelernt, die in Afghanistan lange gelebt hat. Das ist kein Unkraut, das ist schön, ne, dass das da rauskommt. Einfach wirklich mal positiv wieder sehen, die Welt. Es gibt noch schöne Sachen, nicht nur Idioten.
Das ist
Ne?
doch ein gutes Schlusswort. Das hat mir ganz arg viel Freude gemacht, Claudia.
Ja, und ich nehme dich ernst. 2 Tage vor Fortbildung war das in
Gerne. Ja.
TikTok, ne?
Da sehe ich auch noch ein, zwei Leute, die ich mitbringe von hier, die das auch sehr stiften können.
Super. Okay.
Wo man was erzählen kann, wo man was Gutes machen kann für eure Arbeit mal wieder.
Super.
Ich danke dir
Herzlichen
sehr für die
Dank.
Zeit und fürs Gespräch.
Ich danke
Und
dir.
ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du die
Ich
Power
sage das
behältst.
so wie unsere Kinder. Unsere Kinder machen immer Herz. Sieht man
Sehr
das?
gut.
So.
Ja, so machen wir das, Claudia. Danke dir. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.